Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Wir haben diese Worte wohl noch im Ohr, die dieser lange Bericht von dem Sterbeprozess Jesu am Kreuz. Deshalb lese ich diesen Text jetzt nicht nochmal vor, sondern versuche ein paar Gedanken daraus zu beleuchten. Von einem Kind wird erzählt, das an der Hand seines Vaters das erste Mal eine Kirche betritt. Und dieses Kind sieht zum ersten Mal Jesus am Kreuz hängen. Es fragt erschrocken den Vater: Papa, warum hängt der da? Ja, warum? Wie die Geschichte weiterging, weiß ich nicht, was der Vater erzählt hat. Aber diese Frage kann man sich ja stellen. Und sie ist wirklich sehr schlau von diesem Kind. Warum hängt der da? Warum wurde Jesus diesen Weg geführt? Warum wurde er gefoltert und gekreuzigt auf grausame Art? Es war damals die Kreuzigung die schlimmste Art, einen Menschen umzubringen. Und die Frage, die dahinter steht, ist ja, die bis heute viele Menschen sich fragen: Warum hat Gott, wenn er doch Gott ist, wenn er allmächtig ist, wenn er alles verhindern könnte, warum hat Gott seinen Sohn Jesus für uns sterben lassen? Wozu das alles? Hätte Gott nicht einen anderen Weg wählen können, um uns etwas Gutes zu geben? Und mancher Zeitgenosse sagt heute: Für mich hätte Gott das nicht machen müssen. Ich hätte das nicht gebraucht. Hören wir noch einmal genauer hin auf der Suche nach Antworten auf diese Frage: Warum hängt der da? Wozu das alles? Warum hat Gott seinen Sohn Jesus für uns Menschen sterben lassen? Hören wir noch einmal hin, was Lukas hier berichtet in seinem Evangelium. Der erste Gedanke: Der Gekreuzigte ist ein Anwalt der Menschen. Der Gekreuzigte Jesus ist ein Anwalt der Menschen. Da kreuzigten sie ihn. Ich meine, das ist ein Satz, so kompakt, und er drückt gar nicht richtig aus, was da passiert. So berichtet uns die Passionsgeschichte, in welchem Evangelium auch immer wir sie lesen, kurz und knapp, ohne Hinweis auf die entsetzlichen Qualen einer Kreuzigung. Da führen die römischen Soldaten einen Befehl aus, so wie das Soldaten bis heute immer tun. Sie haben einen Befehl und den führen sie aus, nach dem Motto: Sie können ja nichts dafür. Sie tun ihren Job mit Hammer und Nägeln. Brutal, hart, so wie sie es gewohnt sind. Ich habe mich gefragt, wie viele Kreuzigungen hat so ein Soldat damals mitgestaltet, kann man ja nicht sagen, sondern vollführt, ausgeführt. Wie viel hat er da so mitgemacht und miterlebt? Wie ist das in seiner Seele, in ihm angekommen? Wie schnell hat er sich an dieses ganze Prozedere gewöhnt, dass er gar nichts mehr groß empfindet oder es unterdrückt? Ein Satz: Da kreuzigten sie ihn. Und was macht Jesus? Er sagt und wendet sich zu Gott: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jeder andere hätte das Unrecht herausgebrüllt, das an ihm geschieht. Jeder andere hätte geflucht und verdammt, die das tun, die ihm das antun. Und ich hätte bestimmt nicht gesagt, vergib ihnen, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Jesus sagt diesen Satz, ein Satz, aber so viel steckt da drin. Vater, vergib, sprech sie nicht schuldig, nagele sie nicht auf ihre Schuld fest. So geht Jesus mit seinen Mördern um. So geht Jesus mit denen um, die ihm Böses tun. So geht Jesus mit denen um, die Böses tun, die schuldig werden, die andere verletzen, mit Taten und mit Worten. Ich habe noch keinen Menschen umgebracht, Gott sei Dank. Aber vielleicht mit Worten und Taten bin ich schon manchmal an diese Grenze gegangen. Und ich bin froh, dass Jesus sagt, auch über mich, Vater, vergib ihm. Ich bin froh, dass er mich nicht verflucht wegen meiner Dinge, die Gott nicht gefallen. Ich bin froh, dass er mich nicht festnagelt an kleine oder größere Schuld, die ich begangen habe. Ich bin froh, dass Jesus auch zu mir sagt, Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht immer, was er tut. Jesus bittet um Vergebung. Vergebung für uns Menschen mit einem kleinen oder großen Schuldkonto. Vergebung für Worte, mal schnell so dahingesagt. Worte, die manchmal so verletzend sind wie ein Nagel. Vergebung für fiese Gedanken. Und jeder mag überlegen für sich, wo er oder sie schon mal fiese Gedanken hatte über einen anderen. Vergebung für gottlose Taten, wo wir Gott vergessen haben, wo wir gar nicht mehr an Gott gedacht haben, wo wir einfach irgendwas gemacht haben, was sich am Ende als völlig falsch herausgestellt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesu Wort am Kreuz ist ein mächtiger Schrei für Vergebung, für uns, für diese Welt. Und was passiert alles? Wir können das ja jeden Tag in den Nachrichten erleben und hören, was passiert alles an Bösem? Und es sage mir keiner, dass wir nicht mehr von Schuld reden dürften oder von Sünde. Tausendfach passiert das, jeden Tag, jede Nacht. Warum sollen wir davon nicht reden? Jesus schreit um Vergebung, auch für mich und meine kleine Welt und für euch und für alle anderen. Er schreit diese Bitte um Vergebung nicht für sich, sondern für uns. Er hält diese geschundene Welt seinem Vater entgegen, all das Leiden in der Welt, der Hunger und das Elend, die kriegerischen Schandtaten, alles Abirren von Menschen in Gottes Ferne und Gottlosigkeit. Und er verflucht uns nicht, sondern er schreit um Vergebung. Vater, vergib ihn. Und mein Gedanke aus dieser Anfangsfrage, warum das alles, ist, Gott braucht das nicht. Gott braucht kein Opfer. Wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche einen sterbenden und vergebenden und heilenden Jesus Christus. Ich brauche einen, der meinen Dreck auf sich nimmt und mich reinwäscht von aller Schuld. Ich brauche das, dass da einer mit mir tauscht, wie es für mich immer wieder einzigartig Martin Luther in ein Vergleich gebracht hat. Er nimmt meinen Dreck und meinen Schmutz auf sich, unsere Ängste, unsere Zerrissenheit, unsere Verletzungen und Wunden, und er schenkt uns eine weiße Weste, Reinheit, die durch die Farbe Weiß immer wieder auch in Kirche und Kunst und überall dargestellt wird. Wir bekommen eine weiße, reine Weste. Nicht, weil wir so tolle Leute sind und immer alles richtig machen, sondern weil er dort hingegangen ist. Vater, vergib ihnen. Und von dieser Tat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, von dieser Bitte Jesu am Kreuz, zieht sich eine Spur der Liebe in unser Leben hinein, eine heilende Spur. So wie ihr es im großen Chor gerade eben auch gesungen habt. Heilung für uns, Heilung für unsere Ängste, Heilung für unsere Verbitterung, Heilung für unsere Schuld, Heilung für unsere Brüche im Leben, und davon gibt es bei jedem immer was. Und auch Heilung für unsere Selbstvorwürfe. Vater, vergib ihnen. Und so öffnet Jesus uns mit diesem Tod am Kreuz eine Tür in ein ganz anderes Leben, in ein ganz anderes Sein, in einen frohen und glücklichen und befreiten und geheilten Raum, in ein Leben mit Gott. Alles Belastende und Trennende ist bei ihm in seinen Tod hineingegeben. Nochmal, Luther sagt, das ist der Tausch, der fröhliche Tausch. Er nimmt, was mich belastet und beschwert, und er gibt mir, was mich rein macht vor Gott. Wir sind gerecht vor Gott, sagt Paulus später in seinen Briefen. Wir können nichts dafür. Wir sind gerecht vor Gott. Jesus stellt uns vor Gott gerecht hin, weil er tut, was er tut für uns. Und wer unter diesem Kreuz steht und diesen Gedanken nachdenkt, der spürt, dass hier etwas ganz Großes passiert, der spürt, dass er dahin musste, weil Gott einen Weg gesucht hat, wie wir wieder zusammenkommen können, Gott und wir und Gott. Und weil er vielleicht keinen anderen Weg gesehen hat als diesen einzigen Weg. Und wer vor dem Kreuz steht, der merkt, dass das Einzige, was Gott damit vorhatte, war, dass er uns heilt, unsere Seele und unser Leben. Jesus ist wie ein Anwalt für uns. Er steht für uns ein, nicht nur mit seinen Worten, nicht nur mit großen Gesten, sondern mit seinem Leben steht er ein vor Gericht, vor dem Richter, der uns alle einmal beurteilen wird. Und Jesus sagt, wenn ich vor dir stehe, trifft dich das Gericht nicht. Jesus der Anwalt und Jesus der gekreuzigte Retter der Schuldigen. Wir schauen noch einmal auf diese beiden Männer dort rechts und links neben Jesus am Kreuz. Der eine verspottet Jesus und versteht nichts. Und der andere bekennt seine Schuld. Er erkennt, dass er schuldig geworden ist. Und er wendet sich an Jesus und bittet um Vergebung. Und dieser eine, der diese Bitte um Vergebung äußert am Kreuz, der auf sein Leben zurückblickt und sieht, was da für Scherben sind, schiebt die Schuld nicht auf andere, schiebt seine Schuld, die er auf sich geladen hat, indem er Menschen getötet hat, denn das war sein Verbrechen, nicht seiner Erziehung oder den schlimmen Umständen zu, sondern er übernimmt sie für sich. Er sieht seine Schuld und erkennt sie an und sieht es auch nicht als Schuldkomplex, den man wegtherapieren muss. Er steht ganz einfach dazu, bekennt seine Schuld und bittet Gott, bittet Jesus um Vergebung. Und Jesu Antwort ist ebenso einfach wie besonders. Stark und verblüffend. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das zeigt uns, dass es für jeden Menschen auf dieser Welt immer noch eine Chance gibt. Jeder hat die Chance, auch im letzten Moment seines irdischen Lebens seine Schuld zu erkennen, zu bekennen und Gott um Vergebung zu bitten. Und was tut er dann, Gott? Hier durch Jesus, er sagt, Schuld vergeben. Du bist mit mir jetzt versöhnt. Du wirst mit mir im Paradies sein, jetzt, heute, nicht irgendwann. Jesus sagt ihm damit, du und ich, wir gehören zusammen. Auch wenn du schuldig geworden bist, ich bleibe bei dir und du darfst bei mir bleiben. Sogar das Paradies steht jemandem offen, der seine Schuld kennt und bekennt und um Vergebung bittet. Ich habe gehört, dass vor vielen, vielen Jahren eine Frau namens Corrie ten Boom hier in der Heslinger Kirche war und gepredigt hat oder erzählt hat von sich. Corrie ten Boom, eine holländische Christin, deren Familie durch die Nazis umgebracht worden ist und sie wäre es fast auch. Eine Frau, die Grund gehabt hätte, auf alle Deutschen oder zumindest auf den Teil, der mitgemacht hat, alle Flüche und Verdammung auszuschütten, die aber durch Jesus Christus ein weiches Herz bekommen hat. Und von ihr wird berichtet, dass sie nicht hier in Heslingen, aber woanders in einem Vortrag auch von der Liebe Gottes berichtet hat und von der Vergebung und von dem, was Jesus am Kreuz getan hat für uns Menschen. Und nach diesem Vortrag kam ein Mann auf sie zu und sie erkannte ihn. Und es wird beschrieben, dass sie merkte, das war einer der KZ-Aufseher. Und dieser Mann hat unter Tränen sie um Vergebung gebeten. Und sie hat ihm Vergebung zugesprochen im Namen von Jesus. Ein ganz großer Schritt, den sie getan hat. Und sie war sich sicher, dass Jesus ihm vergibt. Durch den Tod hindurch, sagt Jesus zu dem Mann, dem einen am Kreuz, der seine Schuld bekennt und um Vergebung bittet, durch den Tod hindurch bleiben wir verbunden und gehen dem ewigen Leben entgegen. Menschen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm leben, werden immer wieder schuldig. Wir, ich. Wir werden Dinge tun, sagen und denken, die Gott nicht will. Aber wir haben immer wieder die Chance, uns daran zu erinnern und unsere Schuld vor Gott zu bringen, um Vergebung zu bitten, und er vergibt, er macht uns frei, heil und froh. Und weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, gehören wir mit ihm zusammen. Und es kann uns nichts mehr trennen von Gott selber. So entdecken wir eine tiefe Liebe, die Jesus zu uns hat, indem er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist. Wir entdecken die tiefe Liebe, die in seinem Wesen gesteckt hat und steckt. Und wir entdecken, dass er sich selbst hingegeben hat, um uns zu retten. Das ist das tiefste Geheimnis des Kreuzes Jesu. Warum hängt er da? Meine Antwort, weil ich ihn brauche. Weil ich seine Vergebung brauche. Die Kraft der sich hingebenden Liebe, die Kraft der Vergebung und Heilung kann in unserem Leben zur Entfaltung kommen und Gutes bewirken. Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist möglich. Versöhnung ist möglich, auch zwischen denen, die heute die schlimmsten Feinde sind. Und der letzte Gedanke, ganz kurz, der Gekreuzigte, ein Überwinder des Todes. Wir blicken also schon am Karfreitag auf Ostern. Jesus betet am Kreuz einen Psalm. Das Abendgebet eines Juden, wir haben das vorhin gemeinsam gelesen, das hat Jesus durch einen anderen Evangelisten verkündigt, auch gesagt. Alle rund um das Kreuz gaffen und lästern und schimpfen und spotten und einige weinen. Und Jesus betet und gibt sich ganz in Gottes Hand, im Vertrauen darauf, dass Gott ihm neues Leben schenken wird. Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist, mein Leben. Und Gott holt ihn nach 3 Tagen heraus, bestätigt seinen Tod und führt ihn in ein Leben, das ganz anders ist und das für uns ein Bild ist, was Gott auch mit uns einmal vorhat. All unsere Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit, unsere Endlichkeit, all das wird einmal nicht mehr sein. Unsere Krankheit und der Tod wird nicht mehr sein in einer Welt, die ganz anders ist. Und wir dürfen vom Karfreitag und von Ostern her wissen, wir dürfen zu ihm gehören. Wir brauchen ihn. Ich brauche sein Sterben und sein neues Leben. Ich brauche das. Ich gehöre zu ihm und er zu mir. Er ist mein Anwalt, mein Retter und mein Überwinder. Deshalb hängt er da. Aber er hing nicht so lange. Er ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.